Man redet ja etwa vom Christkindli oder als Kinder haben wir einmal das Lied gesungen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo die Menschen sind. Ja, ist nicht gerade die beste Theologie. Wenn wir wissen, dass Christus im Himmel regiert und dass er gekommen ist. Aber eben, wir erinnern uns an die Weihnacht daran. Jetzt weiss ich nicht, ist das gut mit Schweizerdeutsch oder Glaubens, hä? Dann lassen wir es dabei. Und wir haben es schon gehört in den Liedern oder mitgesungen in den Liedern, eigentlich die ganze Predigt. Wer der Christus ist, der da auf die Welt gekommen ist. Und wir werden jetzt den Text lesen vom heutigen Tag. Und wir stehen auf dazu und lesen den miteinander. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Setzt uns. Ja, worum geht es in dem Text? Das sehen wir schon aus den Hervorhebungen. 20 Mal wird das Pronomen gebraucht für Christus. Sein Tod, seine Auferstehung, in ihm alles. Und dann eben in den 9 Versen auch 9 Mal alles und alles, in allem, vor allem. Und dann haben wir eigentlich schon ganz klar, wo der Schwerpunkt ist von dieser Predigt. Das Thema ist die Herrlichkeit von Christus. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Erstens die Herrlichkeit von Christus als Schöpfer und vor aller Schöpfung. Die Herrlichkeit des Christus als Auferstandene und Haupt der Gemeinde. Und die Herrlichkeit von Jesus Christus als Versöhner. Die Herrlichkeit von Christus als Schöpfer und vor aller Schöpfung. Wir haben letzten Sonntag schon einiges gehört darüber. Und danke Dom für die tolle Darstellung. Und wenn man das ein bisschen nachdenken über dem, wie gross und wie weit das Universum ist, wo da geschaffen ist, und er steht noch drüber. Und die Herrlichkeit, ja, das Wort Herrlichkeit, da hören wir ja auch in der Weihnachtsgeschichte, oder? Doxa im Griechischen, im Neuen Testament, Glanz, Pracht, Ruhm, Ehr und Ansehen. Oder im Alten Testament ist es übersetzt mit Kabod im Hebräischen. Etwas, was gewichtig ist, was schwer macht. Ansehen verleiht, Gewicht verleiht. Das ist Herrlichkeit. Und ja, Jesus, die Doxa ist auch erschienen wie der Hirte auf dem Feld. Die Herrlichkeit. Jetzt gehen wir einfach mal dem Text ein bisschen nach. Er ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Das Ebenbild, erinnert uns sofort an 1. Mose 1, 26, wo es heisst, dass wir Menschen zum Ebenbild Gottes geschaffen sind. Also wir Menschen kommen die Würde letztlich aus dem hinüber. Sonst können wir es vergessen. Sind wir wie Tiere, sind ein bisschen eine Entwicklung, eine bessere oder nicht einmal eine bessere, vielleicht sogar eine schlechtere. Wenn wir all die Kriege anschauen. Nein, aber der Mensch hat eine Würde von Gott gegeben, indem er das als Ebenbild geschaffen worden ist. Und nur aus dem heraus lässt sich das letztlich ableiten. Jetzt ist das natürlich verzerrt durch die Sünde, die reingekommen ist. Und wir tun das nicht widerspiegeln, was Gott wirklich ist. Darum hat Gott selber Jesus in die Welt hineingeschickt, in Form vom Mensch. In unserer Form und in unserer Art und Weise. Dass wir ein Vorbild haben. Ein Bild von dem, was wirklich gemeint war von Anfang an. Und an dem wir uns neu orientieren können. Er ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Der Erstgeborene von aller Schöpfung. Das erstaunt irgendwie das Erstgeborene, oder? Was ist denn das? Meint das in Bethlehem geboren? Ich denke nicht, das ist nicht vor der Schöpfung. Ist er denn im Himmel geboren? Oder was ist da damit gemeint, mit dem Erstgeborenen? Mit dem Erstgeborenen ist nicht so sehr von der Geburt geredet, sondern vielmehr von der Stellung, von seinem Vorrang, den er hat, vor allen anderen. Das sehen wir auch in dem Vers, schon im Alten Testament, Psalm 89, 28, wo über den David steht: Ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Der David war ja der Jüngste. Und da steht zum erstgeborenen Sohn. Das heisst eben der, der den Vorrang hat. Und vielleicht auch eben Vorrang hat beim Erbe sogar. Einfach, das geht um die Stellung und nicht um die Geburt. Wenn der Begriff da gebraucht wird. Er ist von Anfang an. Ja. Und denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Sichtbare und das Unsichtbare. Christus ist der Schöpfer von allem. Die Offenbarung 3,14 heisst, er sei der Ursprung der Schöpfung. Und ihm ist eben der ganze Makrokosmos, wo wir noch einen staunen drüber. Hat er geschaffen, aber auch der Mikrokosmos ist geschaffen. Und dort ist ja manchmal noch das größere Wunder drin. Wir wissen heute noch nicht genau, wie der Mensch letztlich noch funktioniert. Man hat schon viel herausgefunden. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch nicht falsch. Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, dass er darüber staunen kann, was Gott alles geschaffen hat, oder? Wenn er dann das Wissen wieder braucht, das ist wieder eine andere Frage. Aber grundsätzlich, zum herausfinden und sehen, was Gottes Schöpfung ist und was für ein Wunderwerk, das ist ja ganz toll. Und Jesus sagt, jedes Haar, das von unserem Kopf fällt, sieht Gott. Und dann sehen wir auch wieder, ja, Gott ist so gross, dass ums Kleinste nicht zu klein ist. Er ist nicht nur so gross und grösser als das Universum, sondern das Kleinste sieht er. Es geht nichts an ihm vorbei, was er nicht weiß. Und er hat alles geschaffen, eben Sichtbare und Unsichtbare. Und dann schreibt er, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte, Achai im Griechischen, oder Gewalttaten oder Gewalten, Exousiai. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und die beiden Worte, Achai und Exousia, ist in der Bibel immer eigentlich von finsterer Macht redet. Letztlich hat er die auch geschaffen. Und sind die Mächte, die von ihm weggefallen sind. Und er will da vielleicht auch sagen, ja, Christus ist nicht einfach einer von diesen grossen Mächten, von diesen Gewalten oder von diesen Thronen, sondern er ist weit drüber hinein. Er hat da nicht die gleiche Stellung. Und alles ist zu ihm hingeschaffen, oder? Ja. Das Ziel der Schöpfung ist Christus. Und er ist vor allem. Vor allem. Das zeigt uns die Präexistenz von Christus, bevor er auf die Welt gekommen ist. So wie es der Prophet Micha schon vorausgesagt hat. Den Vers kennen wir vielleicht aus dem Alten Testament, ein paar hundert Jahre vorher. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher und über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das ist eine ganz spannende Aussage im Alten Testament über den Messias, über den Christus. Von Urzeiten her. Er ist von Anfang an dort gewesen. Und hat denn das Jesus von sich auch behauptet? Oder ist jetzt das nur der Paulus, von dem er irgendwo seine Theologie da bringt? Jesus hat es letztlich auch für sich gesagt. Amen, Amen, oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, ich bin. Und zwar sehr betont, ich bin. Ego eimi. Das ist eines von diesen Ich-Bin-Wort in dem Zusammenhang. Und Amen, Amen. Also hat er die Juden auf die Palme gebracht. Sie wollten ihn nachher steinigen. Weil, hey, der Abraham, das ist doch ihr grosses Vorbild. Und jetzt sagt da einer, er sei noch vor dem gewesen. Und dann behauptet er noch, ich bin das Ich Bin. Gott hat sich im 2. Mose 3,14 offenbart als Ich Bin, der Ich Bin. Und das war ihnen sehr bewusst gewesen. Und das war ein Anspruch von Jesus an seine Göttlichkeit. Kein Wunder, wenn du das nicht annimmst und dann sagst, ja, das ist ja Gott gelästert, oder? Entweder ist es gewesen oder nicht, aber etwas zwischendurch gibt es eigentlich nicht. Ja, er gehört nicht zur Schöpfung, sondern er ist über alles gestellt und in ihm hat alles Bestand. Alle Dinge halten in ihm zusammen, könnte man auch übersetzen. Ich habe mal KI gefragt, was das Universum zusammenhält. Wüsste Standort, wo kommt die? Das Interessante ist, dass das kommt dann dunkle Materie. Und dunkle Materie heisst unsichtbare Materie. Man kann sie eigentlich nicht nachweisen, aber man weiß, dass das Universum allein von Schwerkraft her nicht könnte zusammenheben. Es würde auseinanderfliegen. Es muss noch eine Kraft geben dahinter, die das zusammenhält. Und darum redet man von dieser unsichtbaren Materie, respektive dunklen Materie. Und ja, es gibt so Anzeichen, dass das besteht wirklich. Aber ganz hundertprozentig nachweisen kann man es bis heute nicht, weil man es nicht sieht, weil es nicht auf Licht reagiert. Höchst spannend. Ganz gleich, ob jetzt die dunkle Materie da besteht oder nicht. Auch wenn sie besteht, ist immer noch Christus dahinter, der das geschaffen hat, oder? Das Unsichtbare. Aber in ihm letztlich hebt das ganze Universum zusammen. Nicht irgendetwas. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend zu sehen. Wie es im Hebräer 1,3 auch steht, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens, also von Gott. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Ja, jetzt können wir uns natürlich fragen, wenn wir all die Eigenschaften von Christus da sehen und der Paulus das so zusammenpackt in eine ein paar wenige Verse. In was für einer Situation hat er das denn geschrieben? Was ist der Hintergrund zu diesen Aussagen? Wo liegt das Problem von dieser Gemeinde, die der Kolosser geschrieben hat? Der Paulus hat die Gemeinde ja nicht selber gegründet, sondern sein Mitarbeiter, der Epaphras. Aber der Paulus hat gewusst, was dort abgeht in dieser Gemeinde. Und am Anfang von seinem Brief rühmt er sie und freut sich darüber, dass sie Jesus nachfolgen. Dass sie an Jesus glauben, ihm vertrauen. Und er schreibt dann aber auch, dass er und seine Mitarbeiter nicht aufhören, für sie zu beten und zu bitten. Das waren noch junge Christen. Die sind noch nicht so lange zum Glauben gekommen. Sie haben sich zu Jesus hinbekehrt. Und der Grund, dass er so Jesus im Mittelpunkt stellt, ist das gewesen, dass eben noch einiges von ihrem alten, phrygischen Glauben auch noch da drin war. Und es offensichtlich auch noch schon wieder der Einfluss der griechischen Philosophie, von der Gnostik, dort, wo angefangen hat, auch dort drin war. Wo es um Erkenntnis und Weisheit geht. Und was macht der Paulus? Er sagt jetzt nicht, hallo, da ist alles falsch, hört auf damit, ihr seid noch nicht richtig und haut eins drauf ab. Sondern er weiß, das sind junge Christen, die haben sich jetzt für Jesus entschieden. Die wissen einiges, die haben eine Bekehrung erlebt, aber die leben ein Stück weit immer noch im Alten. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Wir haben das sehr stark erlebt, auch bei den Karen, die so aus dem alten Glauben rausgekommen sind. Ja, sie haben Jesus angenommen. Dann ist krank gekommen und dann auf einmal, ja, haben sie bettet und hat es nicht gewirkt. Und dann, ja, vielleicht hilft doch das Alte noch, oder? Wo wir drin sind. Viele könnten das auch noch helfen. Und dann, wenn sie mal zu uns gekommen sind, haben gesagt, dann können wir da noch beten. Wir haben dann bald einmal gemerkt, dass wir jedes Mal zuerst fragen, haben wir schon eine andere Art Hilfe geholt? Und da sind sie dann ehrlich gewesen. Und es war nicht wenige Mal, dass sie gesagt haben, ja, ich bin im Hellseher oder im Geisterpriester. Jetzt könnte man sagen, ja, nein, also, wir haben ja nicht richtig bekehrt oder weiss was. Nein, früher waren ja das ihre Helfer. Da müssen wir, oder wir schauen das negativ an, die Geisterpriester und so weiter. Aber sie nicht, das sind ja ihre Helfer. Also gut, warum soll ich nicht dort hingehen? Aber dann hat es gute Gelegenheit gegeben. Oder? Dann haben sie es bekennen, dann haben wir um Vergebung bitten und dann haben wir für Heilung beten. Und dann haben dann einmal die anderen Gläubigen Karen gesagt, aber gell, nächstes Mal, wenn du dann wieder krank bist, was machst du denn? Ja, so ist das etwa gelaufen. Und darum schreibt dann auch der Paulus, gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützt und sich auf Elementarmächte, sogenannte Stoicheia, das ist auch so ein eigener Begriff, ich weiss fast nicht, wie ich übersetzen kann, auch Energie so in dieser Richtung gehen, also die Elementarmächte der Welt und nicht auf Christus berufen. Paulus sieht die Gemeinde dort in Gefahr. Und er schreibt dann auch ein paar Vers weiter unten, dass sie offenbar Engel verehrt und anbetet haben. Und im Vers 20 im zweiten Kapitel, wenn ihr mit Christus gestorben seid und euch von den Elementarmächten, eben wieder die Stoicheia, der Welt losgesagt habt, also losgesagt, auch bewusst, warum? Und dann sagt er, warum lasst ihr euch denn immer wieder von ihnen bestimmen? Und dann malt drum Paulus Christus als der Allmächtige ihnen vor die Augen. Dass sie in Christus alles haben. Nicht nur ja, der Rettung, dass ich nicht mal gerade im Himmel bin, sondern für das Leben und für das ewige Leben. Christus ist der Herr über allem. Und er tut das eben positiv ausdrücken. Und ich glaube, wenn wir mit Gesprächen sind mit Leuten, lehrt uns das auch etwas. Oder viele auch da in der Umgebung kennen vielleicht Jesus Christus irgendwie. Und dann aber wird es mir mal zudeckt vor allem anderen. Man hat so viele Überlieferungen und Sachen, und wo man überall Hilfe suchen kann, sei es bei den Heiligen, sei es bei der Maria. Oder ganz anders, bei den Elementarmächten, bei den kosmischen Energien, die dann fliessen sollen, oder? Im Tai Chi und im Yoga und in vielen asiatischen Kampfsportarten. Leute holen dort ihre Energie, ihr Heil quasi. Warum? Weil oft wir Christen ein sehr schwaches Bild abgeben. Und nicht mehr mit dem Christus rechnet, der über allem steht, wo alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, wo Jesus selber auch gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt denken wir vielleicht, ja, und warum passiert es denn nicht, wenn ich krank bin und das nicht einfach weg ist, oder? Das sind ja schon Fragen, die uns auch umtreiben. Dass wir nicht einfach jedes Mal hingehen können und dann ist alles wieder gut. Aber der Paulus sagt im Römer 8, 28, dass die Gott lieben, alles muss zum Guten mitwirken, zum Besten dienen. Und zum Besten dienen heisst nicht unbedingt, dass uns einfach immer super geht. Sondern zum Besten dienen heisst eigentlich letztlich wieder in das Ebenbild von Christus hineinwachsen. Und wir müssen letztlich entscheiden, wenn es mir mal nicht gut geht, was mache ich jetzt? Gehe ich für Christus weg und suche andere Hilfe als Ersatz? Oder sage ich, nein, es muss mir dazu dienen, auch schwierige Situationen im Leben, in das hineinzufinden, wo Christus ist. In sein Ebenbild hinein. Und wir dürfen natürlich wirklich beten und sollen auch beten, nicht bloß einmal. Oder? Paulus hat auch gesagt, er hat dreimal beten, bis ihm Gott Antwort gegeben hat. Und am Schluss ist er dann dazugekommen und hat es können irgendwie annehmen. Gottes Gnade ist grösser als alles andere. Ich gehe in dem. Aber man muss nicht einfach aufgehen und dann fatal, oh nein, das ist nicht mehr. Nein, wir dürfen immer, jederzeit, mit seiner Kraft und mit seiner Gegenwart rechnen. Denn in Christus liegt die ganze Fülle Gottes, muss man sich mal vorstellen. Da sagt er zweimal zu ihnen. Und er ist das Haupt über allen Mächten und Gewalten. In Christus liegt verborgen alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis. Es gibt keinen größeren, stärkeren und keinen weiseren Herr und Gott. Und da sehen wir einfach, wer Christus ist, oder? Er ist nicht nur das Christkindli. Natürlich. Dann staunen wir ja letztlich auch, dass der gewaltige Gott, umso mehr können wir staunen. Die Herrlichkeit kommt uns zum Zweiten noch. Du Verstandene und das Haupt von der Gemeinde. Und er ist das Haupt vom Leib, nämlich von der Gemeinde. Ja, das ist ja... Er ist der Herr. Und Jesus hat auch gesagt, einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Das Haupt der Gemeinde, ja, das kann immer eine Herausforderung sein. Wenn man vielleicht denkt, ja, ich als dieser Gemeinde dient. Oder ich setze mich da total ein, das ist meine Gemeinde. Da habe ich Verantwortung dafür. Nein. Schon, auch Gott setzt Leiter ein. Das ist ganz klar. Aber kein Pastor und kein Priester. Und auch nicht der Papst ist das Haupt der Gemeinde, sondern Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und letztlich sind wir Brüder und Schwestern. Mit verschiedenen Aufgaben, mit verschiedenen Fähigkeiten, die er uns zur Seite gibt. Und er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das kommt das wieder, oder? Der Erstgeborene von den Toten. Da ist natürlich eindeutig auf die Auferstehung bezogen. Aber hat es denn keine Auferstehung gegeben, bevor Jesus auferstanden ist? Natürlich hat es gegeben, schon im Alten Testament. Dann der Lazarus und dann der Jüngling zu Nain und so weiter. Aber wo sind die heute? Also nicht unter uns auf jeden Fall. Die sind alle wieder gestorben. Und der Erstgeborene von den Toten, das meint halt, er hat den Ersten, der den Tod überwunden hat. Nachdem das Sünde reingekommen ist. Und der hat die Vorrangstellung, oder? Damit er in allem der Erste sei. Eben, dass der Erste sein. Wir wollen ja gern oft auch der Erste sein. Wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Und sei es auch in einem kleinen Rennen oder in einer kleinen Sache oder in einer größeren. Aber er ist der Erste, und wir sehen das schöne Bild da von Matthias Grünewald am Isenheimer Altar in Colmar, die Auferstehung von Jesus. Ja, der Erste und zum Glück nicht der Letzte, oder? Sondern nach dem Ersten gibt es noch einen Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften und darf auch dazugehören, oder? Und du auch, wenn wir an Christus glauben. Er ist eigentlich der Vorläufer von vielen. Er hat es hier aufgetan. Und ja. Und zu den Gläubigen in Kolossä sagt er dann auch, wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden, in Herrlichkeit. Da kommt das wieder, die Herrlichkeit. Und mit ihm offenbar werden. Und das ist ja eine gewaltige Zuversicht und Hoffnung, die wir im Leben haben. Dass das, was wir in diesem Leben erleben, nicht das Letzte ist. Oder? Aber für viele Leute ist es letztlich und darum machen sie Exit. Sagen, jetzt kommt nichts mehr. Nur noch Schmerzen. Geht mir nur noch schlecht. Jetzt abtreten. Ist einfach ein Moment und weg bin ich. Aber als Christen haben wir ganz eine andere Hoffnung. Eine Zuversicht. Dass letztlich auch die, ja, wenn man so ins Alter hineingeht, spürt man dann langsam, dass dort und da etwas abgibt. Oder? Und dass das letztlich mal dazu dienen, doch auch auf das vorbereitet zu werden, was Herrlichkeit ist. Und loszulassen, was wir auf dieser Welt haben. Es fällt mir auch nicht leicht, loszulassen. Ich sage es ehrlich. Aber es gilt immer wieder auch loszulassen, um auch wieder Neues anpacken zu können. Und letztlich loszulassen, das Leben loszulassen am Schluss, heisst auch in etwas Neues hineingehen. Und er, Gott, der Vater, hat uns von der Finsternis entrissen und versetzt ins Reich von seinem Sohn, seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, Vergebung von der Sünde. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Die Herrlichkeit von Christus als Versöhner. Und er, Gott, Vater, hat durch ihn, Jesus Christus, alles mit sich versöhnt. Es sei auf Erde oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Und da sind wir im Zentrum von dem, oder, wo passiert ist. Jetzt ist das natürlich auch ein Vers, steht nicht alle Menschen versöhnt oder alle, sondern alles, total alles im Himmel und auf Erde sogar versöhnt. Das ist jetzt ein Vers, wo die Universalisten oder Allversöhner natürlich sehr drauf bestehen. Es wird einmal alles versöhnt. Da hat schon einer von den Kirchenvätern, der Origenes, gesagt, dass er denkt, er könne das Rad von der Sünde zurückdrüllen, bis am Anfang, dass am Schluss auch Satan noch erlöst werde. So hat er dann das ausgelegt. Aber dem ist natürlich nicht so. Das sehen wir aus der anderen Bibelstelle, sondern das heisst eigentlich, das heisst einfach, grundsätzlich hat Gott das gemacht, was zur Versöhnung nötig ist. Das ist gemacht für die ganze Schöpfung und auch für den Mensch. Und wir haben die Gelegenheit, um das anzunehmen. Das Geschenk von Gott. Oder wir können es auch sagen, gleichgültig zu dem stehen. Oder gar ablehnen. Aber der Mensch kann nicht einmal sagen vor Gott, hey, du bist ein schlimmer Gott, du bist ein böser Gott, will ich jetzt dich nicht ins Reich, mein Reich aufnehmen. Weil er ist ein heiliger Gott. Und er kann nur Versöhnte zu sich hineinnehmen. Und wer sich nicht versöhnen lässt, der muss auch Konsequenzen tragen. Ja, alles versöhnt durch das Blut, wo Jesus vergossen hat am Kreuz. Und es kommt auch die Zeit, und da schreibt der Paulus im Philipperbrief, wo jedes Knie wird sich beugen vor ihm, entweder als ihm vor dem Retter oder als ihm vor dem Richter. Jedes Knie wird sich mal beugen, weil denn jeder erkennt, mal er ist der Christus, der sich offenbart hat. Er ist der Christus. Er ist der Messias. Er ist der Erlöser. Und was soll das bei uns bewirken? Eben das eine, wenn wir noch nicht bei Christus sind, noch keine Beziehung zu ihm haben, dass wir uns zu ihm hinbekehren, dass wir uns ihm zuwenden, das Alte zurücklassen und mit ihm den Weg gehen und ihm vertrauen. Er ist der, der uns mit Gott versöhnt hat. Und wir dürfen ihn in unser Leben einladen und in der Versöhnung leben. Er ist der, der Lebensveränderung schenkt. Er sagt dort im Vers 21, weg von den bösen Werken haben sie sich entschieden, sie durch Jesus in sein Ebenbild verwandelt zu lassen. Und dann sagt er auch, sie sollen festbleiben im Glauben, nicht weichen von der Hoffnung vom Evangelium. Das ist dann seine Anweisung an die Gemeinde dort in Kolossee. Oder wir haben den Dienst der Versöhnung, weil das Evangelium aller Kreatur, allen Geschöpfen predigt wird. Der Dienst der Versöhnung schreibt der Paulus dann auch noch im 2. Korintherbrief 5. Gott hat uns dazu bestimmt, die Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Sobald ein Mensch zu Christus kommt, wird er auch ein Botschafter von Christus. Und manchmal denken wir, ja, ich weiß ja zu wenig und ich weiß doch auch nicht, was ich denn sagen kann und so weiter. Es war spannend zu um sehen, auch bei der Karen. Am Anfang haben die sehr, sehr verkürztes Evangelium predigt. Wir sind später die Leute zurückgekommen, Evangelisten, die sagten, weißt du, am Anfang haben wir noch gesagt, Christsein ist billiger, musst nicht mehr den Geist opfern, sondern kannst einfach beten und das ist gratis. Zum Beispiel, oder? Jetzt, das ist nicht das Evangelium, das wir ihnen gesagt haben. Aber was ich will sagen, sie haben doch etwas gemerkt von der Gnade von Gott. Es ist etwas geschenkt, oder? Es war für nur so viel Erkenntnis da gewesen. Aber es ist etwas da gewesen und sie haben das weitergegeben. Und mit der Zeit ist das gewachsen. Und sie haben es anders können weitergeben. Und haben dann auch gesehen, ja, das ist es nicht gewesen, aber trotzdem. Und da will ich auch Mut machen, oder? Dass wenn wir Einheit haben wollen, dann müssen wir sie in Christus haben. Und unsere Erkenntnis ist immer wieder Stückwerk, oder? Wir können uns streiten über die Endzeitfragen. Wann ist denn die Rückkehr? Und so weiter. Und wir können Botschaften im Internet lesen und dieses und jenes. Und am Schluss sind wir in einer Blase rein, wo wir nur noch das lesen und alles andere ablehnen. Und dann ist es sehr schwierig, zum Einheit heilen Gemeinde, sage ich jetzt einmal. Sondern es braucht doch, was sagt Jesus? Wir sollen die Bibel lesen. Und dann sagt er, wacht und betet. Und ihr wisst weder Zeit noch Stunde. Punkt. Ich sage jetzt mal, das ist also das Zentrale. Und da können wir immer noch mal drüber reden und dieses oder jenes. Aber uns nicht auseinandertreiben lassen, also Fragen. Das Gleiche mit den Geistesgaben. Ja, dann lesen wir einfach mal 1. Korinther 12 bis 14. Dann haben wir klare Antwort. Dann kann man immer noch in den Details unterschiedlicher Meinung sein. Aber die sollten uns nicht mehr trennen. Oder wie das genau soll aussehen in der Gemeinde. Da kann man drüber reden. Aber das sollte uns nicht mehr trennen. Weil Christus ist das Haupt. Und die Versöhnung ist in ihm. Und es ist nicht angebracht, wenn wir uns streiten oder auseinander dividieren. Sondern wir sollen die Versöhnung leben in Christus. Und Versöhnung in Christus, wenn das in unserem Herz ist, dann haben wir Frieden mit Gott, wie es da aus auf dem Plakat steht. Und dann hilft uns das auch, Versöhnung mit Menschen zu haben. Versöhnung mit meiner Frau. Auch diese Woche haben wir eine Versöhnung feiern. Das heisst, wir haben eben auch etwas Streit, oder? Oder ungleiche Meinungen. Also einfach zum Sagen, es ist nicht etwas, was uns einfach so in die Hand fällt, sondern es braucht es immer wieder. Und da will ich dazu Mut machen. Also, wer liegt da in der Krippe? Christus, der Schöpfer von allem und vor aller Schöpfung. Christus, Haupt von der Gemeinde und der Erste von der Auferstehung. Christus, der Versöhner, der aus freien Stücken den Plan von seinem Vater ausgeführt hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Was ist unsere Antwort? Was ist deine Antwort darauf? Was war die Antwort von den Hirten, von den Weisen? Lob Gottes Anbetung. Und ich denke, das sollten wir jetzt auch nochmal machen. Einfach eine Zeit nochmal für die Anbetung. Auch wieder staunen darüber, dass der Gott, der Allmächtige, in Christus zu uns Menschen gekommen ist. Das Wunder von der Weihnachten feiern in diesen Tagen. Wir singen jetzt das Lied und wir stehen auf dazu, wer mag. Und dann mögen wir alle, sonst wären es nicht da. Majestät, herrliche Majestät.